Julian Niederrümelin, Sie sind seit den 90er Jahren Professor für Philosophie, seit 2004 an der Universität München. Sie waren Politiker, unter anderem Staatsminister für Kultur im ersten Kabinett Schröder, und Sie mischen sich auch heute noch immer wieder in politische Debatten ein. Verstehen Sie sich selbst als öffentlichen Intellektuellen?
Ja, das ist so ein Ausdruck, der aus dem Englischen eigentlich kommt, Public Intellectual. Ja, wen haben wir da in Deutschland? Jürgen Habermas war da sehr lange sehr aktiv. Er mischt sich immer noch manchmal ein. Wir hatten heftige öffentliche Auseinandersetzungen, auch zwischen Luhmann und Habermas und so weiter. Das ist sehr zurückgegangen und das ist eigentlich ein Verlust. Also ich finde, so nach französischem Muster, viele Jahre auch in Italien, Pasolini, der sich mit dem Ministerpräsidenten Andreotti gestritten hat, wir brauchen da ein bisschen, wie soll ich sagen, mehr Salz in der Suppe. Nun ist mein Naturell eher ausgleichend und ruhig, aber manchmal gibt es auch Streit bei meinen Interventionen.
Wäre denn Ihr Leben und Ihre Wirkung anders verlaufen, wenn Sie beispielsweise in Frankreich oder in Italien geboren und auch sozialisiert worden wären?
Ja, das kann durchaus sein. Ich habe ja zu beiden Ländern eine jeweils persönliche Verbindung, nicht? Meine Frau ist ja gebürtige Französin. Aber ich kenne Frankreich bei weitem nicht so gut wie Italien. Dort war ich auch als Gastprofessor in den letzten Jahren manchmal tätig, habe Bücher dort veröffentlicht und spreche auch gut Italienisch. Und von daher, ja, also diese romanische Freude an dem intellektuellen Austausch, auch der Respekt in romanischen Ländern vor der Philosophie, vor den Geisteswissenschaften, ja, das gefällt mir gut. Das ist merkwürdigerweise in Deutschland nicht so ausgeprägt.
Warum ist das eigentlich so? Sie haben ja eben schon genannt, Habermas, Luhmann, die legendären Debatten, auch in den 70er Jahren, Gross und Böll, wenn wir mal die Literaten mit dazu nehmen. Jetzt sind Sie ja fast ein Unikat, oder?
Naja, so ist es hoffentlich noch nicht. Also es gibt ja schon immer mal wieder Stimmen aus der Wissenschaft, die sich bemerkbar machen. Aber das ist zurückgegangen. Ja, mit was das so zusammenhängt, ist schwer zu sagen. Auch die Rolle Deutschlands ist da gar nicht so einfach zu erklären. Also Deutschland ist so zwischen den Extremen. Also das eine Extrem ist die USA. Also amerikanische Intellektuelle, ich hatte die Martha Nussbaum zum Beispiel mal nach Berlin eingeladen, die wundern sich dann, die können sich gar nicht mehr einkriegen, wenn sie dann im Tagesspiegel oder in der Zeit ein Interview bekommen, nur weil sie mal nach Berlin kommen und dort einen Vortrag halten. Da denken sie, Mensch, in Deutschland ist etwas möglich, was in den USA völlig undenkbar ist. Dort werden wir von der Politik nur mit Verachtung behandelt. Aber dann sage ich immer dazu, dann geht doch mal nach Frankreich. Ja. Es ist noch viel extremer. Und Deutschland ist da zwischen diesen beiden Kulturen. Und ja, warum ist das so? Also ein Punkt ist sicher, dass es eine intellektuelle Kultur gibt, die in den romanischen Ländern stärker ausgeprägt ist. Die Freude an literarischen Texten, auch die Freude an der Rhetorik. Ja, in jeder Parlamentsdebatte merkt man das. Also Rhetorik ist unübertroffen in Frankreich oder Italien. Da kann Deutschland nicht mithalten. Und damit hängt es vielleicht zusammen, auch mit den Schulen, die sehr viel mehr Wert auf Philosophie legen und Debatten. Also wie auch immer. Es ist, wie es ist. Und ich finde, Deutschland muss schon schauen, dass wir jetzt nicht verarmen.
Nicht nur Neider haben argwöhnisch auf Ihren Bühnenwechsel von der Universität in die Politik und wieder zurückgeschaut. Haben Sie selbst eigentlich jemals Zweifel gehabt, dass Ihnen der Wechsel zwischen den Sphären gut tut?
Naja, das war mit ein Hauptmotiv. Da habe ich doch einige Zeit nachdenken müssen, ganz entgegen vielleicht dem Image, was so die Philosophen und vielleicht auch ich haben, dass die ewig grübeln und sich nie entscheiden können und praxisfern sind. Das ist nun gar nicht charakteristisch für meine Person. Ich neige eher dann zu klaren, schnellen Entscheidungen. Aber in dem Fall habe ich mir schwer getan. Das war 2002, nach der knapp gewonnenen Wahl der rot-grünen Mehrheit, war die Frage, soll ich noch mal 4 Jahre weitermachen? Das hatte mir Gerhard Schröder angeboten. Und ich habe mir Bedenkzeit ausbedungen, weil ich die Sorge hatte, dass mein eigentlicher Beruf, das ist noch mal die Philosophie oder Wissenschaft mal allgemeiner gesagt, dass das mir wegbricht. Nicht aus existenziellen Sorgen, weil die Rückkehr in einen Beamtenjob ist garantiert, wenn man mal in Deutschland Beamter war. Das war ich ja zuvor schon als Professor, Lehrstuhlinhaber in Göttingen. Aber kann man nach 9 Jahren einfach so wieder in der Philosophie und in der Wissenschaft weiter aktiv sein? Oder ist das nicht dann ein zu tiefer Bruch? Zumal es eine Illusion ist zu glauben, man könnte in einem solchen politischen Amt da immer noch sehr viel Zeit für wissenschaftliche Forschung und Lektüre zubringen. Und das war einer der Gründe, warum ich mir dann sagte, nein, 5 Jahre in der Kulturpolitik, das muss leider ausreichen. Du gehst jetzt zurück in die Wissenschaft, habe mich dann aber auch sehr auf die Wissenschaft wieder gefreut und nicht zu Unrecht. Das hat sich dann sehr schön entwickelt.
Sie sind ja in München aufgewachsen, wo Sie jetzt wieder leben, in einem Künstlerhaushalt. Sie und Ihre Schwester sind Philosophen geworden. Wie wird man Philosoph?
Also in der Tat, wir sind aufgewachsen in einem Künstlerhaus, muss man sagen. Also nicht nur mein Vater war Künstler, sondern das ganze Haus war voller Künstler. Das ist nämlich das Adolf von Hildebrandt Haus, was er um die Jahrhundertwende 19. zum 20. Jahrhundert nach eigenen Plänen in München errichtet hat, einer der großen Künstlerfürsten. Und mein Großvater war da schon als Künstler tätig, als Bildhauer. Meine Großmutter war Malerin und so weiter. Also die Familie ist schwer vorbelastet, wenn man so will. Und ich selber hatte mir als Jugendlicher eigentlich auch gedacht, wir sind ja praktisch im Atelier meines Vaters groß geworden. Das war eine kleine, aus Holz eingebaute Wohnung in einem sehr großen Atelier, so muss man sich das vorstellen, mit einer abnehmbaren, ja, soll man sagen, Leiter oder Treppe, die dann wegkam, weil mein Vater schwere Plastiken hier transportieren lassen musste. Und das war so selbstverständlich. Wir waren umgeben von Kunst und all dem, was damit zusammenhängt, im Übrigen auch Staub und Dreck und ja, Gerüstbau und so weiter und Steinarbeiten, was ja auch lautstark ist. Also darf man sich nicht zu idyllisch vorstellen. Und ich hatte gedacht, ja klar, du hast auch diese Begabung und das machst du auch und so. Mein Vater hat dann sehr zurückhaltend, aber doch am Ende erfolgreich dagegen argumentiert und gesagt, unter den heutigen Bedingungen ist Kunst so uneinschätzbar, wie sich das entwickelt. Auch technisches, handwerkliches Können allein reicht nicht aus, um da eine gewisse Garantie zu sein. Und hat mir davon sehr abgeraten. Ja, und dann war meine Überlegung, na gut, was interessiert dich dann nach der Kunst am meisten? Und das war nun mal Philosophie auf der einen und Naturwissenschaft, speziell die Physik, Mathematik auf der anderen. Konnte mich da auch nicht entscheiden. Wer sagt, der ist immer so zwischen den Polen. Naja, und dann habe ich ein Doppelstudium Physik, Philosophie begonnen. Und das hatte mir eigentlich auch nicht gedacht, dass ich Philosophie zum Beruf machen kann.
Ist ja auch nicht der klassische Brotberuf, nicht wahr?
Ja, aber Physik hat mich sehr fasziniert. Ja, okay. Also ich hatte mich sehr darauf eingestellt, dass ich dann also als Diplomphysiker tätig sein würde. Und dann kam das Glück, wenn man so will. In München war eine starke Wissenschaftstheorie. Das habe ich jetzt als Dekan auch wieder mit angestoßen, dass das wieder stark geworden ist in München. Das war zwischendurch sehr abgebaut. Und Wolfgang Stegmüller, der damals vielleicht bekannteste kontinentaleuropäische Wissenschaftstheoretiker, der hat dort diese Brücken geschlagen zur Naturwissenschaft und zu den Sozialwissenschaften. Und bei ihm konnte ich promovieren. Und das war dann für mich das Signal, so jetzt die Chance ergreifst du, Wissenschaft zum Beruf zu machen und Philosophie zum Beruf zu machen.
Sie haben in einem Interview einmal Ihre Schulzeit so beschrieben, dass man den Eindruck bekommen musste, der Junge war ein nachdenklicher Sonderling. Haben Sie sich so gefühlt und möglicherweise sogar darunter gelitten?
Nein, das kann man eigentlich so nicht sagen. Das Merkwürdige auch für mich, man kann über sich selbst manches nicht gut beurteilen, nicht? Also das gilt auch für diesen Punkt. Also ich war immer mal wieder Klassensprecher und dann in den letzten Jahren, damals hieß das so Schulsprecher, heute sagt man Schülersprecher oder wahrscheinlich Schülerinnensprecher. Das heißt, irgendwer muss mich ja gewählt haben. So, und dann denkt man, das ist jemand, der also so mitten im Getümmel ist und mit den Klassenkameraden, das war eine reine Jungenschule damals, eben dauernd unterwegs ist und so. Und das ist nun gar nicht der Fall gewesen. Ich bin immer ein Einzelgänger gewesen, das bin ich auch heute noch. Das wundert die Leute, wenn sie wissen, dass ich in der Politik war, dann, das geht doch gar nicht. Naja, es gibt viel berühmtere Beispiele, dass das durchaus geht. Denken Sie an Willy Brandt, der ja geradezu soziophob war in seinem Verhalten. Und es gibt zahlreiche andere. Also bei mir ist es vielleicht nicht so ausgeprägt, aber ich bin nicht gerne dauernd in Gemeinschaften schulterklopfend am Stammtisch und so weiter, die Abende trinkend und Reden zubringend. Das ist gar nicht mein Stil und das war von Anfang an so. Und trotzdem hat mich das Politische interessiert und offenbar haben damals und auch in den Folgejahren Menschen zu mir ein gewisses Vertrauen gehabt, dass ich das fair mache und dass ich vielleicht auch ein verlässliches Urteil habe in manchen Bereichen. Und so ist das gekommen. Also die 5 Jahre in der Politik, das ist nicht der Zeitraum allein, in dem ich mich mit politischen Fragen beschäftigt habe, sondern das hat mich mein ganzes Leben begleitet.
Sie wurden ja 1998 Kulturreferent Ihrer Heimatstadt München, bevor Sie vorher Philosophieprofessor in Tübingen und in Göttingen waren. Das war ja auch nicht die erste Möglichkeit, in die Politik einzusteigen. Haben Sie gezögert in den 90er Jahren?
Ja, also es hätte Möglichkeiten gegeben. Das war auch so die Erwartung. Da sieht man auch, wie die Politik sich vielleicht auch ein bisschen verändert hat. Die Politik war in den Nachkriegsjahren, Nachkriegsjahrzehnten doch immer etwas, was man zusätzlich macht. Man hat einen Beruf und dann nimmt man ein politisches Mandat wahr und kehrt dann oft wieder in diesen Beruf zurück. Da hat auch das Bundesverfassungsgericht in meinen Augen eine unglückliche Entscheidung getroffen, die der Professionalisierung der Politik einen Schub gegeben hat. Ich glaube, das war 1977 oder so, also Ende der 70er Jahre, ging es um das Diätenurteil und ob das gerechtfertigt ist. Und da hieß es, ja, es ist gerechtfertigt, weil eben Bundestagsabgeordneter sein unterdessen ein Beruf geworden ist. Ich glaube, das war eine falsche Weichenstellung. Wir brauchen eben das gesamte Spektrum von Kompetenzen und Vorstellungen. Und ich habe Politik nie, weder für mich noch auch für andere, als Beruf interpretiert, sondern immer als ein Engagement, Fortsetzung gewissermaßen eines bürgerschaftlichen Engagements, was man als Bürgerin oder Bürger eben bringt, in einem Amt. Gut, da muss man auch irgendwie Ausgleichszahlungen bekommen, dass man währenddessen nicht verhungert. Also es ist nicht sinnvoll, das wie ganz früher mal einfach als Hobby sozusagen nebenher zu betreiben, weil das dann nur noch die Wohlhabenden machen könnten. Es ist völlig in Ordnung, dass das auch vergütet wird. Aber es ist kein Beruf. Politik ist kein Beruf. Es gibt auch keinen Ausbildungsgang. Es gibt keine Abschlüsse, mit denen man sich qualifiziert und so weiter. Und deswegen wollte ich auf keinen Fall frühzeitig eine Weiche stellen in Richtung Politik als Beruf. Ja, also von Max Weber gibt es eine berühmte Rede mit diesem Titel, die ich hier ein bisschen anspiele. Das wollte ich eben gerade nicht. Und deswegen kam das für mich erst in Frage. Da hatte ich es allerdings für mich, um jetzt was zu verraten, was sehr persönlich ist, eigentlich abgehakt. Ich habe nicht gedacht, nochmal dann ein politisches Amt inne zu haben. Ich hatte 1993 diesen Lehrstuhl in Göttingen übernommen, in der Nachfolge Günter Patzig. Eine wunderbare, wunderbare Herausforderung für mich. Ich war noch sehr jung, einer der jüngsten berufenen Lehrstuhlinhaber in Philosophie, vielleicht der jüngste damals in Deutschland. Und habe mir gedacht, ja, Besseres kann dir überhaupt nicht passieren. Und dann eben kamen Angebote, die ich nicht ablehnen konnte, wenn man so will. Und sie haben auf eines angespielt, das war Christian Ude, der mir anbot, eben in München als Kulturreferent anzutreten.
Im Jahr 2001 wurden Sie Staatsminister für Kultur in der rot-grünen Bundesregierung. Sie führten das Amt, das Michael Naumann aufgebaut hatte, weiter. Zu Ihren Leistungen gehört zweifellos die Rettung der damals gefährdeten Buchpreisbindung und auch die Gründung der Kulturstiftung des Bundes. Sind Sie eigentlich zufrieden mit dem, was Sie in diesen 20 Monaten Amtszeit erreichen konnten?
Ja, ich sage das ganz offen, wie ich das einschätze. Ich glaube, ich liege da nicht völlig falsch, wenn auch nicht immer in Übereinstimmung mit dem, was Kulturjournalisten geschrieben haben. Mir war dieses Amt in Berlin fast auf den Leib geschnitten. Ich hatte vorher die Erfahrungen gesammelt in einer Kommune. Ich hatte den kulturellen, künstlerischen Hintergrund sozusagen familiär und aus persönlichen Interessen heraus. Und ich will es mal auch selbstkritisch sagen, ich habe mir in München schwerer getan als in Berlin, weil ich unterschätzt hatte, wie sehr dann doch so gewachsene Netzwerke und auch ein bisschen Spezitum und so in einer Kommune hineinwirken. Dann kam noch hinzu, dass manche unterdessen sehr alte oder nicht mehr lebende Kollegen meines Vaters erwarteten, na, wenn der Filius jetzt Kulturreferent ist, dann kann er doch für uns mal was tun. Und ich dann darauf reagierte, indem ich zu allen eben Äquidistanz hielt, zu allen gleichen Abstand hielt. Das ist nicht gut angekommen, dieses Zusammensitzen. Ja, auch wieder, was wir vorher sprachen, das gehört offenbar zu so einem Kulturengagement dazu. Und es war sozusagen auch alles weniger strukturiert, was ich mir vorstelle, auch in der Wissenschaft, dass die Dinge pünktlich geschrieben werden und abgegeben werden und vorbereitet sind. Das war alles so nicht so sympathisch, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Kulturreferent waren. Und das war alles in Berlin ganz wunderbar. Das waren auch meistens ausgebildete Juristen, da stimmte alles, da stimmte die Termine, da wurde man richtig informiert und der Apparat funktionierte bestens.
Heute ist die deutsche Kultur, besser der Kulturbetrieb, durch die Corona-Auflagen auf nahe Null gestellt. Für viele Künstler, vor allem die berühmten Solo-Selbstständigen, geht es trotz aller staatlichen Hilfen um die Existenz. Was würde ein Staatsminister Nida Rümelin heute anders machen als die Amtsinhaberin?
Ja, naja, da versuchen Sie mich jetzt zu verführen, weil ich nämlich ganz konsequent, wenn Sie mal schauen, die letzten, naja, sind ja fast 20 Jahre schon, also naja, nicht ganz, seit 2004, ich nie mich öffentlich geäußert habe zu Fragen, die meine Nachfolgerinnen und Nachfolger in verschiedenen Funktionen im Bund und in der Stadt zu beantworten haben. Ich finde, das ist kein guter Stil. Ich habe selber gelegentlich drunter gelitten, dass das manche anders sehen und habe mir da ein striktes Schweigegebot auferlegt. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gebrochen in der Corona-Krise, als ich auch bei einer Demonstration von Künstlerverbänden und so weiter in München auf dem Königsplatz mich dann doch eingemischt habe und gesagt, Vorsicht, wir geben hier das falsche Signal, als wäre die Kultur als ehestes noch entbehrlich, nachdem wir in der ersten Phase der Corona-Krise gelernt haben, dass die Bildung offenbar doch essentieller ist, als wir dachten und deswegen jetzt in der zweiten die Schulen eben nicht mehr geschlossen werden. Das ist das falsche Signal und es ist nicht evidenzbasiert. Die Museen stehen leer, die Touristen sind ja ohnehin nicht da. Warum soll man in der Corona-Krise nicht mal endlich das machen, was man als Einheimischer immer aufschiebt, nämlich mal die Pinakotheken zu besuchen? Außerdem kommt hinzu, dass dieser Bereich sehr sensibel ist. Sehr viele Künstlerinnen und Künstler können gerade oder eben nicht allein von ihrer Kunst leben. Und wenn die jetzt in dieser Krise die Schlussfolgerung ziehen, das war's jetzt, für mich ist die Kunst als Gelderwerb keine Zukunft mehr, dann wäre das ein großer Aderlass, der nicht mehr so leicht zu kompensieren ist.
Also Sie bleiben bei Ihrer Kritik oder bei Ihrem Fragezeichen, warum die Museen und die Bühnen trotz anständiger Hygienekonzepte geschlossen bleiben.
Ja, das ist völlig unverständlich. Die Kanzlerin hat das versucht, damit zu rechtfertigen, dass ja danach dann eventuell Begegnungen stattfinden. Ja, um Himmels Willen, wir fahren ja auch nach wie vor in unsere Büros. Es sind ja nicht alle im Homeoffice. Und die Straßen sind sogar in München jedenfalls ziemlich voll. Und die U-Bahnen auch. Also die paar Museumsbesucher, die machen das Brot nicht fett.
Sie haben die Corona-Politik der Bundesregierung oder der Regierungen, muss man ja genauer sagen, immer wieder kritisiert. Statt Einschränkungen für alle sollten die besonders gefährdeten Gruppen, vor allem die Älteren, geschützt werden. Cocooning haben Sie das genannt. Sind Sie immer noch für einen solchen Strategiewechsel oder ist es jetzt dafür zu spät?
Also um es vollständig zu sagen, ich habe immer als erste Option gesagt, schaut nach Südkorea. Südkorea war das am zweitmeisten betroffene Land der Welt nach China. Südkorea ist das Containment, die Eindämmung gelungen. Sie haben insgesamt nur rund 500 oder 600 Todesfälle, während Deutschland auf 15.000 zusteuert. Das ist ungefähr die gleiche Bevölkerung, 50 Millionen Südkorea, 80 Millionen bei uns. Schaut nach Südkorea. Viel zu spät reagiert, Ischgl-Besucher ohne Quarantäne wieder in ihre Heimatorte zurückgelassen und so weiter. Wenn es sich tatsächlich nicht machen lässt, Containment, und dazu wäre es erforderlich, dass man eben digitale Tools konsequent einsetzt, das ist nicht geschehen, aus lauter Angst vor der Szene, aus vielleicht auch wegen der Einwände mancher Datenschützer, die natürlich aus ihrer Rolle nicht raus können und natürlich dafür kämpfen, dass der Datenschutz genauso hochgehalten wird in der Krise wie sonst auch. Aber das ist ein Denkfehler, denn wir schränken andere Rechte. Ich war immer für Datenschutz. Ich halte den Datenschutz für unzureichend in Deutschland. Was Google, Facebook und Co. mit unseren Daten machen, ist unerträglich. Und wir haben das bislang nicht in den Griff bekommen. Aber dass wir Freiheit der Berufsausübung, Versammlungsfreiheit und so weiter, Freiheit der Religionsausübung lange Zeit auch und sogar die Würde des Menschen, nämlich wenn Menschen alleine sterben müssen und nicht mehr ihre Angehörigen bei sich haben dürfen, außer Kraft setzen oder einschränken, weil wir das informationelle Selbstbestimmungsrecht, wie es Bundesverfassungsgericht formuliert hat, absolut setzen, das ist unverhältnismäßig, absolut inakzeptabel. Und jetzt, um das kurz zu machen, ist ein bisschen komplex, wenn wir die Gesundheitsämter wieder instand setzen wollen, auf Dauer dieses Pandemiegeschehen, das heißt mindestens bis zum Sommer, vielleicht bis zum Herbst nächsten Jahres zurückzuverfolgen und damit die Eskalation dann dadurch zu unterbinden, dann müssen wir sie entsprechend mit digitalen Tools ausstatten. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, wir gehen jetzt mit allen weiterhin, wir fallen zurück, wir waren schon auf dem richtigen Weg, genau in die Richtung, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir schauen genau hin, wo sind die Cluster, wo sind die Gefahren, was kann man spezifisch tun, unterschiedliche Maßnahmen in unterschiedlichen Regionen Deutschlands, weil manche sehr niedrige Zahlen hatten, andere sehr hohe. Wir waren auf dem richtigen Weg, dann lief das außer Kontrolle, Gesundheitsämter haben das zum Teil nicht mehr nachverfolgen können und jetzt fallen wir wieder zurück in den alten Modus, wir starren auf eine Größe, nämlich Neuinfektionen, genauer gesagt registrierte Neuinfektionen und vernachlässigen die wichtigen Aufgaben, nämlich wie schützen wir diejenigen, die in erster Linie Schutz bedürfen. Das ist auch eine Gerechtigkeitsfrage. Wenn Menschen, ich habe die Statistiken im Kopf, ich will sie jetzt nicht langweilen, ein 2000-mal so hohes Risiko haben, ein 75-Jähriger hat ein 2000-mal so hohes Risiko wie eine 35-Jährige. Wenn das so ist, dann muss man doch auch entsprechend FFP2-Masken diesen Personenkreis zur Verfügung stellen. Wenn sie leben, alleine leben, nicht im Altenheim sind oder Pflegeheim, dann müssen sie nicht gezwungen sein, ins Getümmel zu gehen, einzukaufen und sich möglicherweise zu infizieren. Dann müssen die Kommunen, das machen einige wenige Kommunen in Deutschland, entsprechende Vorkehrungen treffen. Und die Vernachlässigung dieses Bereichs treibt natürlich dann die schweren Erkrankungen und Todeszahlen nach oben.
Sie haben mit anderen zusammen, mit Boris Palmer beispielsweise oder dem Virologen Kekulé, Ihren Einwand gegen die offizielle Corona-Politik formuliert. Haben Sie eigentlich auch den Gegenwind zu spüren bekommen von denjenigen, die sagen, vermutlich aus Angst, jetzt bitte mal alle den Mund halten und tun, was die Regierung tut und alle anderen sollen bitte die Beine stillhalten?
Naja, das war am Anfang ja eine Art offizielle Botschaft. Für Diskussionen ist es zu früh. Mhm. Dagegen habe ich mich ja sehr massiv gestellt und auch sehr deutlich gesagt, das ist nicht in einer Demokratie zulässig. In der Demokratie wird immer diskutiert und in Krisen besonders viel diskutiert, weil es muss die gesamte Bevölkerung mitgenommen werden. Das hat sich erfreulicherweise sehr weitgehend geändert. Wir haben immer noch eine problematische Art des Umgangs mit abweichenden Auffassungen. Das geht bis in den privaten Bereich hinein, wie Sie wahrscheinlich wissen. Das heißt, die Bereitschaft, sich auszutauschen, Argumente anzuhören, Andersmeinende ernst zu nehmen, ist nicht sehr hoch ausgeprägt und das kann auch für die Demokratieentwicklung noch ein Problem werden. Man denke zurück an die Migrationskrise, da hatten wir dieselbe Konstellation und das hat zu dauerhaften Verwerfungen und zum Erstarken einer am rechten Rand befindlichen Partei in den Parlamenten wesentlich beigetragen. Ich hoffe, dass das diesmal anders kommt. Aber wir müssen schauen, dass wir das, was so ein bisschen hochgestochen Diskurskultur heißt, also der öffentliche Vernunftgebrauch, dass das wieder besser wird, dass wir fairer miteinander umgehen.
Okay, die Diskussion findet statt, aber wie steht es um die Demokratie generell, wenn die Regierungen doch konsequent an den Parlamenten vorbei Grundrechtseinschränkungen einfach dekretieren und die Parlamente wehren sich kaum dagegen. Macht Sie das nicht stutzig?
Also die Grundrechtseinschränkungen sind massiv. Eine schwere Gesundheitskrise kann solche Grundrechtseinschränkungen rechtfertigen, aber unter bestimmten Bedingungen, die auch die Gerichte eingefordert haben. Und wenn die nicht erfüllt waren, haben Gerichte immer wieder auch Maßnahmen aufgehoben. Dazu gehört die Verhältnismäßigkeit. Das heißt also, wenn man bestimmte Bereiche, in denen man leicht eingreifen könnte, unreguliert lässt und andere Bereiche reguliert, die vielleicht ein niedrigeres Infektionsrisiko haben, dann ist das unverhältnismäßig. Die Dinge passen nicht zusammen. Ich verwende dafür als Ethiker oder Philosoph den Ausdruck Inkohärenz. Mhm. Sie sind nicht kohärent. Und das gilt auch, wir schauen ja immer nur auf die Corona-Zahlen jetzt für die gesamte Gesundheitspolitik. Wir haben Bereiche wie zum Beispiel die Sepsis. Ja, an der Sepsis sterben in Deutschland, das ist Blutvergiftung, 70.000 Menschen. Und Fachleute sagen, 15.000 bis 20.000 davon sterben überflüssigerweise. Das wäre leicht zu beheben, nämlich wenn die Notstationen, Aufnahmestationen in den Kliniken entsprechend vorbereitet und ausgebildet wären, dann würden sie rasch erkennen, wo es Probleme gibt. Das ist gegenwärtig oft nicht der Fall. Wir gehen darüber mit einem Achselzucken hinweg. Das ist dieselbe Größenordnung wie gegenwärtig die Corona-Toten in Deutschland, 15.000 Menschen. Und da gibt es viele weitere Bereiche, Prophylaxebereiche. Und da müssen wir sehr aufpassen, dass wir nicht durch die Verengung auf Corona das gesamte Risikogeschehen aus dem Blickfeld verschwinden lassen. Deswegen habe ich mich auch in diesen Wochen hingesetzt und habe mit Nathalie Weidenfeld zusammen ein neues Buch fertiggestellt, Die Realität des Risikos. Das wird leider erst im Frühjahr erscheinen. Da werden manche sagen, naja, jetzt sind wir ja durch, aber wir werden von neuen Risiken herausgefordert werden. Und deswegen schien es mir sinnvoll zu sein, mal für rationalen Umgang mit Risiken zu werben.
Die Vernunft und ihr öffentlicher Gebrauch. Sie haben das Thema eben schon angestimmt. Sie haben in diesem Jahr gleich zwei Bücher schon vorgelegt, die sich aus unterschiedlicher Perspektive mit dem Thema befassen. Sie befassen sich auch mit mathematisch formulierten Realitätstheorien. Jetzt mal die Eingangsfrage. Kann man Vernunft messen?
Naja, schon. Also man kann zum Beispiel auf der Grundlage von statistischen Daten ziemlich genau bestimmen, in vielen Fällen jedenfalls, auch nicht überall, welche Risiken bestehen. Und man kann dann schauen, wie verhalten sich die Menschen in diesen Situationen. Und wenn man die Befunde so alle anschaut, dann stellt man fest, nicht nur die Menschen so im Alltag, sondern zum Beispiel auch Gerichte, auch der Gesetzgeber, verhalten sich sehr häufig in gewissem Umfange irrational. Das heißt, es werden bestimmte Risiken bekämpft, andere viel größere Risiken bleiben völlig unbeachtet, aber nicht alle dieser Irrationalitäten bestehen dann einen genaueren Blick. Ich gebe mal ein Beispiel. Es wird oft als typisches Phänomen von Irrationalität angesehen, dass Menschen, wenn sie selbst ursächlich sind für die Gefahren, Gefahren in hohem Umfang auf sich nehmen, während sie als Betroffene von Gefahren risikoavers, so ist der Fachausdruck, reagieren. Das heißt also sehr darauf bedacht sind, möglichst geringe Risiken auf sich nehmen zu müssen. Das ist nicht mal ein kleiner Unterschied, doppelt so hoch, sondern zum Teil bis zu 1000-mal so hoch. Das heißt, Menschen sind bereit, 1000-mal so hohe Risiken in Kauf zu nehmen, wenn sie nur selber die Kontrolle durch ihre Praxis da mit behalten. Und das wird dann üblicherweise als typischer Beleg für Irrationalität in Risikosituationen herangezogen. Das ist so gar nicht zutreffend, denn als Ethiker muss man darauf hinweisen, Menschen dürfen sich selbst gefährden. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne paragliden, es ist eine Risikosportart, die durchaus Todesfolgen nach sich zieht, dann darf das diese Person. Und wenn die Person selbst das Gefühl hat, ich entscheide darüber, ob mir das wert ist oder nicht, dann ist es etwas ganz anderes, als wenn zum Beispiel durch eine Fabrik in der Nähe Staub entsteht und durch diesen Staub Lungenerkrankungen und vielleicht Lungenkrebs hervorgerufen wird. Wir haben einen engen Zusammenhang zwischen Covid-19-Todeszahlen und Luftverschmutzung. Delhi ist ein Beispiel, Shanghai ist ein Beispiel, Peking ist ein Beispiel. Und deswegen spricht dann viel dafür, anderen nicht zu erlauben, mir gegen meinen Willen Risiken aufzuerlegen, während viel dafür spricht, dass wir selber uns Risiken auferlegen dürfen.
In einer Theorie praktischer Vernunft sprechen Sie von struktureller Rationalität. Es kann vernünftig sein, etwas zu tun, weil es Teil einer Handlungsstruktur ist, für die es gute Gründe gibt, für die gute Gründe sprechen. Wie wichtig sind diese guten Gründe in Ihrem philosophischen Denken?
Also wenn wir uns überlegen, was ist vernünftig, dann tun wir eigentlich nichts anderes als Gründe abzuwägen. Also die Vorstellung, es gibt eine Handlung, die ist rational, aber leider sprechen keine guten Gründe für diese Handlung, ist ja abwegig. Das ist aber eine Herausforderung für die zeitgenössische Rationalitätstheorie, weil jedenfalls die ökonomischen Rationalitätstheorien, auch so wie die Entscheidungs- und Spieltheorie normalerweise interpretiert wird, geht davon aus, da gibt es eine Nutzenfunktion. Und die Optimierung dieser Nutzenfunktion bei gegebenen Wahrscheinlichkeiten ist dann das Kriterium von Rationalität. Und das ist in vielen Fällen völlig unangemessen, schon deswegen, weil wir oft etwas tun, nicht weil wir bestimmte Effekte erreichen wollen, also Konsequenzen optimieren, sondern zum Beispiel, weil wir dankbar sind. Aus Dankbarkeit ist ein absolut vernünftiger Handlungsgrund. Oder ich habe ein Versprechen gegeben und habe dann einen Grund, das zu tun, was ich versprochen habe, selbst wenn die Folgen möglicherweise nicht optimal sind. Nicht für mich und vielleicht auch nicht für die andere Person. Versprechungen koordinieren unser Verhalten. Ohne Versprechungen kann es eigentlich keine menschliche Gesellschaft geben, keine funktionierende. Wir brauchen auch ein Grundvertrauen zueinander, damit Versprechungen funktionieren können. Das ist etwas, was mir ganz invariant zu sein scheint, über alle Kulturen hinweg. Und das angemessen zu erfassen, ist mir wichtig. Und deswegen ist die Abwägung von Gründen, die Deliberation, die Grundlage von Rationalität. Dann allerdings muss man schauen, führt diese Abwägung von Gründen denn auch immer zu einer Praxis, die in sich stimmig ist, in der Zeit oder auch in der Interaktion, also im Handeln mit anderen, im Austausch mit anderen. Und da kommt der Begriff der strukturellen Rationalität ins Spiel. Diese Phänomene, die Einbettung der einzelnen Handlung einer Person in die Handlungsweise über die Zeiten, ja, auch die Zukunft einbeziehend hinweg, aber auch in die Handlungsweisen, die wir befürworten und an denen wir teilhaben, das ist sozusagen unser Beitrag zu einer menschlichen Lebensform. Also muss das Einzelne, die einzelne Handlung sich einbetten lassen in diese Strukturen der Interaktion, Kooperation einerseits, aber auch diachron über die Zeiten hinweg. Also Nachhaltigkeit ist zum Beispiel ein Kriterium von struktureller Rationalität.
Unser Handeln soll an den guten Gründen gemessen werden, nicht unbedingt an seinen Folgen. Sie sind ja Deontologe und haben sich mit dem Konsequenzialismus auseinandergesetzt in Ihrer Habilitationsschrift, hart attackiert. Lassen Sie uns diesen Unterschied zwischen diesen beiden Denkformen mal an einem Beispiel, einem sehr krassen Beispiel deutlich machen. Die amerikanischen Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki sollten helfen, den Krieg zu verkürzen. Zweifellos ein guter Grund, allerdings mit schrecklichen Konsequenzen. Was wiegt denn da jetzt schwerer?
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ich würde sagen, diese massive Instrumentalisierung von Hunderttausenden von Menschen in diesen beiden Städten, also den Tod, die Vernichtung in Kauf nehmend, die war unzulässig, auch wenn das den Krieg verkürzt hat. Das gilt für viele Beispiele, auch kleinere Beispiele. Also wir können, um ein oft zitiertes Beispiel aus Wildwestfilmen zu nehmen, also stellen Sie sich mal vor, Sie könnten dadurch die alltäglichen Schießereien in den Salons beenden, indem Sie zwei Personen, von denen alle meinten, sie seien jetzt verantwortlich, als Sheriff aufhängen. Es hat sich blöderweise im Verhör herausgestellt, dass diese beiden gar nicht verantwortlich dafür waren. Aber wenn man die jetzt aufhängt, kommt das nie raus und die abschreckende Wirkung reicht aus, um diese Schießereien und damit Todesfälle zu vermeiden. Viel mehr Todesfälle als nur zwei. Naja, wir sind uns hoffentlich einig, dass der Sheriff das nicht tun darf. Er darf nicht, wenn er das weiß, unschuldige Menschen aufknüpfen, um andere davon abzuschrecken, Leute umzubringen. Und da sind wir sehr rigoros. Insofern ist die lebensweltliche Moral genauso wie auch die juristische Normierung, also Zivilrecht und Strafrecht insbesondere, ist deontologisch verfasst. Es geht um Rechte, es geht auch mal um Gerechtigkeit. Es geht um wechselseitige Ansprüche, die ich einklagen kann, aber es geht nicht um Konsequenzenoptimierung. Aber Konsequenzenoptimierung ist deswegen nicht unwichtig. Selbstverständlich, gerade in der ökonomischen Praxis geht es auch um Erträge, da geht es um bestimmte Ziele, die man erreichen will, aber immer in den Grenzen dieser deontologischen Strukturen. Und mein Ansatz geht nun über diesen Gegensatz zwischen Deontologie und Konsequenzialismus hinaus, integriert gewissermaßen beide Aspekte, so dass sich das nicht unversöhnlich gegenübersteht, sondern dass man versteht, warum beides erforderlich ist, um vernünftig zu handeln.
Ein drittes Beispiel, weniger martialisch, Gott sei Dank, aber auch nicht ohne Konsequenzen. Die Agenda-Gesetze der Regierung Schröder. Ein verschlankter Sozialstaat als Voraussetzung für eine Absenkung der Arbeitslosenrate. Der Preis, schlecht bezahlte neue Dienstleistungsjobs, sozialer Abstieg für Langzeitarbeitslose. Wie sieht die Bilanz aus philosophischer Perspektive hier aus?
Ja, da ist das Politische in dem Fall und das Philosophische oder Ethische nicht zu trennen. Man muss schon beides zusammenschauen. Und das ist natürlich eine komplexe Frage, die Sie jetzt stellen. Und da bräuchte man im Grunde 1 bis 2 Stunden, um alle Details auszudiskutieren. Aber ich will es vielleicht so zusammenfassen. Ich will mal sagen, man schaue erstmal auf Daten, auf Statistiken, bevor man zu schnell oder vorschnell da ideologisch vorgeprägte Meinungen äußert. Das ist die ganzen letzten Jahre der Fall gewesen. Ich habe es fast schon aufgegeben, dagegen anzugehen, weil es hilft nichts mehr. Die Fronten stehen fest. Ich versuche es jetzt trotzdem, weil Sie mich darauf ansprechen. Also die Ungleichheitsentwicklung zum Beispiel in Deutschland ist entgegen dem, was immer wieder behauptet wird, durch die Agenda-Reformen gestoppt worden. Das heißt, wir hatten eine massive Zunahme der Ungleichheit gemessen im Gini-Koeffizienten seit den 90er Jahren, ganz besonders, das war also auch Folge der Globalisierung und der Ökonomisierung der Verhältnisse, und wird 2005, das ist das Jahr, in dem die wichtigsten Agenda-Gesetze in Kraft treten, gestoppt. Und zwar gegen den internationalen Trend. Und warum wird diese zunehmende Ungleichheitsentwicklung gestoppt? Naja, deswegen, weil sehr viele Menschen, die zuvor keine Arbeit hatten, dann auf einmal Arbeit hatten. Das heißt, die Gesamtarbeitslosigkeit hat sich halbiert und auch die Langzeitarbeitslosigkeit hat sich mehr als halbiert, was niemand für möglich hielt. Und dann kam die Weltfinanzkrise und die Reformen waren so robust, dass selbst in der Phase der Weltfinanzkrise sich die Arbeitslosigkeit nicht mehr wesentlich erhöhte und danach wieder weiter sank. Das Positive war, mehr Menschen hatten eine berufliche Tätigkeit, hatten einen Job. Arbeitslosigkeit ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Nach ein paar Jahren sind die Menschen gar nicht mehr in der Lage und nicht mehr willens, zurückzukehren auf den Arbeitsmarkt. Das kann sich verfestigen. Nach 5 Jahren Arbeitslosigkeit ist es sehr, sehr schwer, wieder zurückzukehren. Damit haben die Agenda-Reformen nicht ganz Schluss gemacht, aber sie haben das doch wesentlich jetzt verbessert. Und dann gibt es eben Nebenfolgen, unter anderem der ungeregelte Arbeitsmarkt und das Absinken von Löhnen im unteren Bereich des Lohnspektrums. Das wollte damals die Regierung verhindern, durch eine frühzeitige Einführung des Mindestlohns, und zwar gesetzlichen Mindestlohns. Das hätte man unbedingt meines Erachtens von Anfang an machen müssen. Auch weil die Gewerkschaften interveniert haben, aber auch die Arbeitgeberverbände, die Tarifparteien waren da dagegen. Die sagen, das ist unser Bier. Unterdessen sehen die meisten, es war richtig, jetzt nachträglich, dann doch wie viele andere westliche Industrieländer Mindestlöhne einzuführen. Und das stabilisiert die Situation etwas. Also da gäbe es mehr dazu zu sagen, aber die Agenda-Reformen waren auch nicht darauf gerichtet, den Sozialstaat abzubauen. Im Gegenteil, die Sozialausgaben sind erstmal gestiegen. Aber insgesamt mit weiteren Reformen sind die sozialen Sicherungssysteme stabilisiert worden. Man vergisst gerne, dass Deutschland kranke Mann Europas war. So wurde er tituliert nach der Jahrhundertwende. Und dass die sozialen Sicherungssysteme ihre Belastungsgrenze oft schon überschritten hatten. Und beides ist korrigiert worden. Und dennoch bin ich der Meinung, man hätte sehr rasch nachbessern müssen und die Fehlentwicklungen frühzeitiger steuern. Aber dann gab es ja auch bald einen Regierungswechsel und da war das Interesse daran nicht mehr groß.
Zurück zu Ihrer Philosophie, speziell zu Ihrem Menschenbild. Sie sind Humanist. Sie gehen von der Fähigkeit des Menschen aus, sich von guten Gründen leiten zu lassen. Der Einzelne als Autor seines eigenen Lebens. Damit gehen Sie auf Distanz zu den vielen Naturalisten, die genau das ja bezweifeln, den freien Willen. Ist der Mensch also aus Ihrer Sicht frei und autonom?
Ja, allerdings nicht in einem absoluten Sinne, gewissermaßen ich erfinde mich täglich neu, sondern in einem sehr viel bescheideneren oder pragmatischen Sinne. Das heißt, das, was ich mir überlege, das ist auch eine lebensweltliche Erfahrung, die kaum jemand bestreitet, außer er hat gerade ein philosophisches Oberseminar besucht. Wenn ich mir überlege, was soll ich tun in den nächsten Wochen? Und sie wägen ab in einer ruhigen Minute und sagen, naja, vielleicht sollte ich mich doch mehr auf dieses Projekt als auf ein anderes konzentrieren. Vielleicht kommen sie sogar zum Ergebnis, sich binden zu wollen, vielleicht sogar zu heiraten. Dann hat das in der Regel Folgen. Das heißt, sie tun das dann auch. Und das meine ich mit Freiheit. Das, was wir abwägen, unsere Bewertungen, unsere Beurteilungen, die Gründe, die wir haben oder die wir uns zu eigen machen, spielen eine Rolle. Sie sind relevant für das, was wir tun. Wenn es so wäre, wie manche Neurowissenschaftler leichtfertig behauptet haben, dass unsere Genetik und Epigenetik zusammen mit der Geschichte oder Vorgeschichte der Stimuli, der sensorischen Stimuli, also was wir so durch die Umwelt mitbekommen haben, an Anreizen, Sehimpulsen und so weiter, allein festlegte, was wir tun, unser Verhalten determinierte, dann würden Deliberationen keine Rolle spielen. Das ist Abwägung, was soll ich tun, Bewertungen. Und dann wäre diese Selbstreflexion, die so typisch ist für die menschliche Existenz, nicht dauernd und nicht immer wieder, aber ab und zu drüber nachzudenken, ist das, was ich hier tue, eigentlich in Ordnung? Entspricht das meinem Selbstbild? entspricht das meinen Bewertungen, die vielleicht für mich ganz essentiell sind? Das alles wäre gewissermaßen, ja, käme immer ex post, immer nachträglich, wäre nicht wirksam, wäre ein Phänomen, was uns nur, ja, Vernunft vorgaukelt, aber in Wirklichkeit keine Rolle spielte.
Zu den Bausteinen Ihrer Philosophie gehört auch die Kooperation. Der Einzelne stellt seinen individuellen Vorteil zurück. Da haben wir eigentlich auch schon die Brücke zu Ihrem zweiten Buch, Die gefährdete Rationalität der Demokratie. Ist unsere Demokratie durch fehlende Kooperationswilligkeit gefährdet?
Ja, das würde ich so formulieren, wobei das unsere Demokratie noch mal genauer zu bestimmen ist. Also die Demokratie der westlichen Staatenwelt, die jetzt von den USA über Europa bis nach Japan reicht, ja, also auch Südkorea mit eingeschlossen. Diese Form der Demokratie steht gegenwärtig unter Stress, aber nicht in allen Staaten gleichermaßen. Und auffällig ist, dass da kulturelle Faktoren eine ganz wichtige Rolle spielen. Nicht so sehr, wie die Institutionen sind im Einzelnen, sondern kulturelle Entwicklungen. Gerade jetzt entspannen wir uns ein bisschen im Blick auf die USA. Es ist aber in der Tat eine demokratiegefährdende Entwicklung in Gang gekommen. Und das hing nicht nur mit der Person Trump zusammen, sondern mit einer langen Geschichte der zunehmenden Feindseligkeiten zwischen republikanisch gesinnten und demokratisch gesinnten Teilen der Bevölkerung, die bis zur völligen Kommunikationslosigkeit, also Beschimpfungen sind keine Kommunikationen, ja, reichen. Das heißt, es gab fast eine, wie soll man sagen, zwei Lager, ideologisch verfestigte Lager. Gerade bei den Demokraten gab es dann nochmal so innere Aufteilungen von Lagern in Sublager. Bei den Republikanern am Anfang auch. Damit hat dann Trump aufgeräumt, indem er praktisch nur noch Gefolgsleuten die Chance gegeben hat, bei Parlamentswahlen durchzukommen. Aber das Ergebnis ist, die Demokratie verliert ihre zivilkulturelle Basis. Die Menschen können miteinander nicht mehr reden, wenn sie unterschiedlicher Auffassung sind. Also die einen auf republikanischer, die anderen auf demokratischer Seite. Und damit funktioniert die Demokratie nicht mehr. Das ist dann nur noch ein Spiel der wechselseitigen Unterstellungen, des permanenten Misstrauens, der Diffamierungen. Und das kann dann ins Desaster führen, wie wir auch in der europäischen Geschichte gesehen haben. In der Weimarer Republik ist genau ein solches Muster zu beobachten und endete im Nationalsozialismus. Die Geschichte wiederholt sich nicht. Ich glaube nicht, dass Nationalsozialismus droht, aber die Demokratie ist herausgefordert. Deutschland steht im Vergleich ziemlich gut da. Ziemlich gut da, sogar im Vergleich zu europäischen Nachbarländern wie Frankreich, das gefährdeter ist aufgrund des Präsidialsystems. Großbritannien ausgerechnet, diese auf Common Sense beruhende alte Demokratie in Europa ist hochgefährdet. Und das gilt auch für Italien, nicht nur für Polen und Ungarn.
Eine wichtige Lehre, die Demokratie ist mehr als das reine Mehrheitsprinzip. Am amerikanischen Beispiel wird das ja gerade sehr deutlich. Aber wenn Demokratie mehr ist als dies, was ist dann richtige Demokratie? Was macht sie aus?
Also Demokratie, so definiere ich das in meinem Buch, ist dadurch gegeben, dass wir der politischen Ordnung, wir im weitesten Sinne, alle Bürgerinnen und Bürger, im Prinzip zustimmen können. Das ist jetzt hinreichend vage, um viele Nachfragen natürlich zu provozieren. Aber das ist eine ganz andere Antwort, als Sie normalerweise bekommen, wenn gefragt wird, was ist eigentlich Demokratie? Die meisten sagen dann, naja, Demokratie ist dort, wo die Mehrheit entscheidet. Das ist schlicht falsch. Demokratie heißt, ich kann dieser politischen Ordnung zustimmen, weil ich unter anderem weiß, dass meine Integrität, meine Würde, meine essentiellen individuellen Rechte von dieser Ordnung geschützt werden. Wenn zum Beispiel die Mehrheit darüber entscheiden würde, was für einen Beruf ich ergreife oder gar wen ich heirate, ich bringe jetzt mal absurde Beispiele, dann würde ich natürlich den Eindruck haben, ich kann in einer solchen Ordnung auf keinen Fall leben, weil ich will ja mein Leben leben, das humanistische Grundprinzip, Autorin oder Autor des eigenen Lebens sein. Das ist ja die Botschaft des Humanismus. Und das ist die Grundlage der Menschenrechte und der Bürgerrechte in den Demokratien. Also ohne Individualrechte keine Demokratie. Das sind nicht zwei Prinzipien, Rechtsprinzip gegen Demokratieprinzip, ist ganz falsch. Die Terminologie auch des Bundesverfassungsgerichts in einigen Urteilen ist da schlicht abwegig. Sondern Demokratie ist die Garantie von Menschen- und Bürgerrechten, auch einschließlich des Rechts auf sozialstaatliche Unterstützung, damit ich nämlich Autorin oder Autor meines Lebens bleiben kann, auch wenn ich alt bin oder krank bin oder mich um Angehörige kümmern muss oder arbeitslos geworden bin. Das ist Teil der demokratischen Ordnung. Es gibt keine Demokratie auf der Welt ohne Sozialstaatlichkeit und das ist kein Zufall. Und das dritte Element ist die Zivilkultur, über die wir schon gesprochen haben. Die kann die staatliche Ordnung nicht garantieren. Aber ohne diese zivilkulturelle Praxis des wechselseitigen Respekts, der Anerkennung, des Austausches, des Zuhörenkönnens auch Leuten, die anderer Meinung sind, kann es auf Dauer keine stabile Demokratie geben.
Populisten von rechts, aber auch von links und anderen Richtungen attackieren freie Medien als Fake News, attackieren unabhängige Richter, schleusen sogar Pöbler in die Parlamentsgebäude ein. Das sind zweifellos Attacken auf die Spielregeln der Demokratie. Ist es das, was Sie mit dem Konsens höherer Ordnung meinen, dass diese Spielregeln eingehalten werden müssen?
Also mit dem Konsens höherer Ordnung meine ich zunächst einmal, wir haben ja selbstverständlich in der Demokratie auch Dissense. Wir haben tiefe Streitigkeiten. Wie sollte sich der Staat weiterentwickeln? Wo sind Fehlentwicklungen in der Vergangenheit und wo nicht? Ohne solche Auseinandersetzungen, auch tiefe Konflikte, würde gewissermaßen die Politik verarmen und wir hätten gar kein Engagement mehr für den politischen Bereich. Ich bin sehr für Dissense. Aber wenn es dann darum geht, wie tragen wir diese Dissense aus? Was ist eine legitime Entscheidung? Was legt einen solchen Konflikt so weit bei, dass es dann eine rechtliche Regelung zum Beispiel gibt, ein neues Gesetz, was zum Beispiel einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für die Kinder verschafft, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen. Da müssen wir uns einig sein. Wenn wir das auch noch streitig stellen, also was ist ein legitimes Gesetz, dann kommen wir in des Teufels Küche. Das kann mal im Einzelfall der Fall sein, da muss man über Verfassungsnormen mal diskutieren. Aber wenn das regelmäßig geschieht, wie das in den USA zuletzt ja der Fall war, dann kann das zerstörerische Wirkungen entfalten. Das meine ich mit einem Konsens höherer Ordnung. Selbst wenn wir über Verfassungsnormen streiten, müssen wir uns irgendwo einig sein, wie können wir diesen Streit beilegen? Was wäre denn eine legitime Entscheidung, die Verfassung in der einen oder anderen Richtung zu ändern? Solche verfassungsändernden Entscheidungen hat es gegeben. Ja? Aber der andere Aspekt, den Sie angesprochen haben, der ist auch ganz zentral, nämlich, dass wir einen Konsens höherer Ordnung auch insofern haben, als wir, das ist nirgends niedergeschrieben und das ist schwer zu formulieren, aber dass wir einen respektvollen Umgang miteinander pflegen. Im Alltag, untereinander, unabhängig davon, zu welcher Religionsgemeinschaft man gehört, welcher Herkunft man ist, welche Hautfarbe man hat, welchen Geschlechts man ist. Dieser respektvolle Umgang, der muss auch Konsens sein. So, wenn das nicht mehr Konsens ist, wenn die einen meinen, sie könnten also mit körperlichen Androhungen von Gewalt Konflikte austragen und die anderen selbstverständlich darauf beharren, dass es nur um das Argument gehen kann, dann entsteht eine Schieflage, die hochgefährlich ist.
Ein Philosoph ist kein Prophet. Lassen Sie uns zum Schluss unseres Gesprächs, Julian Niederrümelin, fragen, ob Sie denn ein Optimist sind. Sie haben ja gesagt, die gefährdete Rationalität der Demokratie ist ein Traktat, aber kein Abgesang auf die Demokratie. Heißt das, Sie schauen optimistisch in das kommende Jahr, auch als Freund der Demokratie?
Also das kommende Jahr ist nun ein sehr enger Zeithorizont. Mein Optimismus bezieht sich daraus, dass die Menschen vernunftfähig sind, dass sie es nicht schön finden, wenn die Auseinandersetzungen eskalieren, wenn Gewalt droht, wenn sie sich unsicher fühlen. Wir sind vielleicht sogar von Natur, von unserer Biologie her, auf Kooperation angelegt. Michael Tomasello, ein Primatenforscher, hat dazu interessante Daten vorgelegt, die auch umstritten sind, aber die dafür sprechen, dass wir doch sehr stark auf Empathie und Kooperation angelegte Wesen von Natur sind. Schon die vorsprachlichen Kinder zeigen dieses Verhalten. Das heißt, ich habe eine, ja, wie soll man sagen, optimistisch-positive Anthropologie. Ich glaube, der Mensch ist nicht von Natur auf Feindseligkeit, auf Gewaltanwendung, auf Brutalität, auf Verachtung anderer angelegt, sondern er ist in der Lage, human miteinander umzugehen und er wünscht sich eine humane Gesellschaft. Und das stimmt mich optimistisch, nämlich die Hoffnung, dass auch bei schweren Stresssituationen, wie wir das jetzt erleben, auch die Migrationskrise war eine solche Stresssituation, die Gesellschaften die demokratischen Gesellschaften resilient genug sind, um diese Demokratie zu schützen vor denjenigen, die solche Krisen gerne ausnutzen, um sie zu destabilisieren.
Julian Nida-Rümelin, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen.